Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Herne schrumpft und schrumpft, so war vor kurzem in der WAZ zu lesen. Und weiter, während auf Bundesebene die Einwohnerzahl ab 2012 wieder steigt, setzt sich der Schrumpfungsprozess in Herne fort. 2030 wird die Stadt laut Prognose noch 146.800 Einwohner haben, 11.600 weniger als heute. Neben der großen Zahl der Wegzüge, Menschen ziehen dahin, wo es noch Arbeitsplätze gibt, fällt vor allem die sogenannte demografische Entwicklung ins Gewicht. Menschen leben länger und es werden viel weniger Kinder geboren, als alte Menschen sterben. Nun könnten wir hier ja denken, ja, was soll's? Was hat das denn mit uns als Kirche bzw. Gemeinde zu tun? Wir werden weniger, wir werden älter und wir werden ärmer. Wir werden weniger, wir werden älter und wir werden ärmer. So kann man kurz zusammenfassen die Folgen des Bevölkerungsrückgangs im Ruhrgebiet für uns als Kirche und als Ortsgemeinde. Denn weniger Menschen bedeutet weniger Kirchensteuerzuweisungen, weil weniger Kirchenmitglieder, bedeutet weniger Pfarrstellen, weniger Gebäude, weniger Mittel für Kinder- und Jugendarbeit, für Kirchenmusik, Erwachsene, Senioren und so weiter. Und ich muss sagen, das ist schon ganz schön frustrierend. Es stehen jetzt Überlegungen an, Kirchenkreise, also bei uns ist das dann Herne, Bochum und Gelsenkirchen, zusammenzulegen, um noch irgendwie mit den weniger werdenden Kirchensteuermitteln über die Runden zu kommen. Ich befürchte, da wird einiges auf der Strecke bleiben. Und wenn man sich dann, wie ich und ja auch andere hier, sich jahrzehntelang für das besondere Profil des Kirchenkreises Herne auf verschiedenen Ebenen eingesetzt hat, dann stellt sich die Frage, lohnt sich das überhaupt noch? Ist dein Engagement am Ende vergeblich? Wir werden weniger, wir werden älter, wir werden ärmer. Das lässt sich ja auch auf unserer Gemeindeebene feststellen. Die absolute Zahl der Gottesdienstbesucher hat über die vielen Jahre, die ich jetzt hier bin, abgenommen. Klar, es leben auch heute weniger Menschen in Holsterhausen. Aber lohnt es sich überhaupt noch, neue Ideen zu entwickeln, sich einzusetzen? Ist unsere Erfahrung in der Vergangenheit nicht oft gewesen, war mal wieder vergeblich? Und jetzt noch diese Zukunftsprognosen. Wir werden weniger, wir werden älter, wir werden ärmer. Aber solche Vergeblichkeitserfahrungen, solche Zweifel und auch Frustrationen, die kennen wir ja auch im persönlichen Leben. Jugendliche zum Beispiel fragen sich, lohnt es sich überhaupt, sich in der Schule anzustrengen, wenn es dann doch keine Ausbildungsplätze gibt? Und wozu das ganze Engagement im Beruf, in der Firma, wenn doch ständig Arbeitsplätze abgebaut werden? Und lohnt es sich eigentlich noch, in stabile Beziehungen zu investieren, wenn wir um uns herum wahrnehmen, wie zerbrechlich selbst jahrzehntelange Ehen sind? Manche sind auch im Glauben frustriert und fragen sich, lohnt es sich noch zu glauben? Habe ich nicht schon oft vergeblich gebetet und Gott hat mein Gebet nicht erhört? Mein Glaube ist so leer und fruchtlos, es passiert nichts mehr. Früher war das irgendwie anders. Aber jetzt, ist Gott überhaupt noch da? Und was ist mit seinen Verheißungen? Ist auch mein Glaube nur vergeblich? Lohnt es sich überhaupt noch daran festzuhalten? Liebe Schwestern und Brüder, der Predigtext für den heutigen Sonntag aus dem Buch Jesaja spricht mitten hinein in eine solche Situation der Frustration und des Zweifels, wo auch das Volk Israel dachte, wir werden immer weniger. Es wird alles immer weniger. Und auch damals dachten viele in der Gemeinde Gottes, es ist doch alles vergeblich. Es lohnt sich nicht mehr zu glauben. Warum sollen wir noch an unserem Gott festhalten? Hört er unsere Gebete denn gar nicht? Hat er sich vielleicht von uns verabschiedet? Wir sehen so wenig von ihm. Was die Juden sahen, das waren die prachtvollen Bauten der Babylonier, tolle Paläste und Tempel. Denen ging es gut. Den Juden dagegen schlecht. Schon mehr als 50 Jahre lebten sie als Gefangene des babylonischen Weltreiches in trostlosen Lehmhüttensiedlungen am Rande der Städte und mussten als Fremdarbeiter schwer schuften. Und jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit kamen sie daran vorbei, zum Beispiel an diesem großartigen Ishtar-Tor, das kann man heute im Pergamon-Museum in Berlin bewundern. Und dann die großen Tempel zu Ehren des Marduk und der anderen babylonischen Götter. Und jedes Mal, jeden Tag, wenn sie auf dem Weg zur Arbeit daran vorbeikamen, dann wurde sie schmerzvoll daran erinnert, wir sind in einer ausweglosen Situation, ohne Zukunft, alles wird weniger. Die Hoffnungen auf ein schnelles Ende der babylonischen Gefangenschaft, die waren ja vergeblich. Wo war denn Gott? Lohnt es sich überhaupt noch an ihm festzuhalten? Was hatten ihre Gebete denn gebracht? Letztlich gab es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ihr Gott Jahwe hatte sie vergessen, sich von ihnen verabschiedet, oder die babylonischen Götter waren doch stärker und mächtiger als Jahwe. Egal, in beiden Fällen lohnt es sich eigentlich nicht mehr zu glauben. Aller Glaube, alles Hoffen, nur vergeblich, oder? Und in diese Situation hat Gott einen Propheten geschickt. Wir nennen ihn den zweiten Jesaja, Deutro-Jesaja. Seine Worte finden wir in den Kapiteln 40 bis 45 des Jesaja-Buches. Und er beginnt seine Tätigkeit in Jesaja 40 mit den Worten: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet freundlich mit Jerusalem, damit sind die Juden im Exil gemeint, und predigt ihr, dass ihre Gefangenschaft ein Ende hat. Und dann folgen in diesen Kapiteln tolle Verheißungen, großartige Bilder, wie Gott in der Wüste einen Weg bahnen wird, damit sein Volk aus der Gefangenschaft heimziehen kann. Nicht umsonst nennt man den zweiten Jesaja auch den Evangelisten des Alten Testamentes, also einen, der Evangelium, Frohbotschaft verkündet. Viele tolle Verse, die wir zum Teil auch wirklich lieben, sind in diesen Kapiteln. Aber ich kann mir vorstellen, wie damals in Babylonien in der Gemeinde etliche den Kopf geschüttelt haben und haben gesagt, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Siehst du die Realität nicht? Wie soll das denn gehen? Die Babylonier und ihre Götter sind doch stärker, die lassen uns nie gehen. Und andere werden vielleicht zunächst begeistert gewesen sein von der Prophetenbotschaft, aber nachdem dann wieder einige Zeit vergangen war, noch mehr enttäuscht, noch mehr Enttäuschung, weil nichts passierte. Wieder vergeblich gehofft. Und allem Anschein nach hat der Prophet die Enttäuschung, ja den Frust seiner Landsleute am eigenen Leib zu spüren bekommen. Unser heutiger Predigtext, das sind die letzten Worte des sogenannten zweiten Jesajas, die letzten Sätze des Kapitel 55. Man könnte sagen, sein Schlusswort. Was sagt er seinen Landsleuten, seinen Glaubensschwestern und Brüdern, die voll von Zweifel und Resignation sind, die denken, alles, vor allem der Glaube, das Vertrauen auf Gott sei vergeblich, es würde alles immer nur weniger, was sagt er denen? Ich lese den Predigttext Jesaja 55, Vers 6 bis 13. Sucht den Herrn, weil er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Gedanken als eure Wege und sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und dem Brot, dem der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten. Und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Liebe Schwestern und Brüder, was der Prophet seinen Zeitgenossen und damit ja auch uns heute sagt, ist kurz zusammengefasst: Es ist nicht alles vergeblich. Im Gegenteil, es lohnt sich, auf Gott, auf Gottes Wort zu vertrauen. Warum? Drei Punkte nennt der Prophet. Erstens, es ist nicht alles vergeblich, denn Gott ist nah. Zweitens, es ist nicht alles vergeblich, denn Gottes Wege sind anders. Und drittens, es ist nicht alles vergeblich, denn Gottes Wort hat Wirkkraft. Das Erste, es ist nicht alles vergeblich, denn Gott ist euch nahe. Suchet den Herrn, suchet Jahwe, weil er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Wenn der Lutherbibel zu Hause ist, der wird hier irritiert durch die Lutherbibel. Da heißt es nämlich, suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Als wenn es eine Zeit gäbe, wo er nicht mehr zu finden sei. Das steht hier aber gar nicht im Hebräischen. Hier steht ganz klar, Gott ist nicht fern. Er ist nicht verborgen, unauffindbar, sondern er lässt sich finden. Ihr seid nicht völlig allein. Gott ist euch näher, als ihr glaubt. Ihr könnt ihn suchen, ihr könnt zu ihm rufen. Er ist zu finden, denn er ist nahe. Das, finde ich, ist eine starke Trostbotschaft. Nicht nur für Israel, sondern auch für uns. Dass Gott nahe ist und wir ihn finden können, wenn wir ihn denn suchen. Und den Israeliten sagt Jesaja, Gott hat sich seit der Zerstörung des Tempels nicht zurückgezogen aufs alten Teil, sondern er ist bei euch, auf neue Weise, mitten in der Fremde. Eure enttäuschten Erwartungen, die lange Zeit des Exils, die leidvollen Erlebnisse, das mag alles dagegen sprechen, und doch hat Gott euch nicht verlassen. Gott ist bei euch gerade mittendrin in der miesen Situation. Er braucht keinen Tempel, ihr braucht keinen Tempel, Gott ist euch trotzdem nahe. Und uns heute sagt Jesaja, auch ihr könnt Gott finden. Er ist euch näher, als ihr denkt. Und gerade wenn du meinst, Gott sei weit weg, du müsstest allein klarkommen, gerade dann ist Gott dir nahe. Ja, er trägt dich sogar durch die schwierigen Wegstrecken. Und oft merkst du das erst hinterher. Aber eins ist sicher, Gott verlässt dich nicht, solange du ihn nicht verlässt. Gott ist dir nahe. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Und ich finde es toll, dass wir ein Zeichen haben, dass es uns deutlich macht, Gott ist uns nahe. Selbst wenn wir es nicht glauben können und wahrhaben wollen. Wenn ich beim Abendmahl das Brot in die Hand nehme, wenn ich es schmecke, wenn ich trinke, Gott ist mir nahe. Gegen all das, was mir mein Verstand vielleicht sagen möchte. Und das Zweite, es ist nicht alles vergeblich, denn Gottes Wege sind anders. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Diese Verse werden ja oft so als Trostworte bei schwerem Leid oder auch bei Beerdigungsansprachen verwendet. So in dem Sinn, wir haben uns zu beugen unter Gottes unverständlichen Ratschluss. Nach dem Motto, es wird schon irgendwie ein Sinn dahinter stecken. Gemeint ist das hier nicht. Gemeint ist etwas anderes. Und man sollte Bibelverse vielleicht nicht so aus dem Zusammenhang reißen. Jesaja sagt hier im Auftrag Gottes, liebe Leute, ihr seid auf dem Holzweg. Eure Wege, eure Gedanken sind falsch. Deshalb erkennt ihr Gott nicht. Das ist ja der Kapitalfehler unseres Denkens, dass wir Gott und sein Tun, seine Wege und vielleicht auch Auswege an uns und dem, was wir denken, messen. Gott ist immer wieder für eine Überraschung gut. Seine Gedanken sind eben anders als unsere Gedanken. Sein Wesen ist anders als unsere Vorstellungen, die wir uns so von ihm machen. Seine Visionen und seine Pläne mit uns sind ganz anders als unsere Träume und Wünsche. Und der Prophet sagt, ihr seid enttäuscht von Gott, ihr traut ihm nichts mehr zu. Liebe Leute, das liegt nicht an euch, sondern daran, dass eure Erwartungen an ihn falsch waren und sind. Ihr meint, Gott müsste so handeln, wie ihr euch das vorstellt. Dabei habt ihr doch nur eure beschränkten menschlichen Vorstellungen und Gedanken.
Vergiss doch nicht, dass Gott unendlich höhere Gedanken denkt, unvorstellbar Größeres vollbringen kann, ganz andere Trümpfe in der Hand hat, als ihr das meint. Er ist ein Gott der Chancen und Möglichkeiten, die euren Gedanken der Resignation und euren Ausweglosigkeiten weit überlegen sind. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen, weil seine Wege anders sind. Gott ist anders, immer wieder anders. Und wir können ihn nicht einordnen, egal welches System wir uns zurechtlegen. Ja, und Gott ist auch anders in der Erfüllung seiner Verheißung. Das hat dieser Prophet selbst erlebt. Der Auszug aus Babylon kam, aber anders. Ohne in die Hände klatschenden Bäume, aber die Befreiung kam. Das heißt, wir haben mit den Verheißungen Gottes keinen Programmablauf der göttlichen Weltregierung oder einen Fahrplan mit Minutentermin für sein Handeln in der Geschichte in der Hand. Aber wir erfahren in seinen Verheißungen, wie Gott es mit uns meint und was wir darum von ihm erhoffen dürfen. Nicht die einzelnen Schritte, die er vorhat. Wir kennen Gottes Wege nicht, aber wir kennen sein Herz. Und Gott bleibt für uns überraschend immer wieder kreativ, schöpferisch. Wie gesagt, Gott ist immer für eine Überraschung gut. Und deshalb bekommen wir dann Probleme mit unserem Glauben, wenn wir meinen, es müsse immer so weitergehen wie früher oder wie wir uns das denken. Und das heißt konkret für unsere Situation als Kirche und Gemeinde, die weniger älter und ärmer wird, unsere Gedanken, unsere vielleicht liebgewordenen Vorstellungen von Gemeinde stehen zur Disposition, weil es nicht unbedingt heute noch Gottes Gedanken sind. Wir müssen offen sein für Gottes Wege, die eben anders sind als unsere Wege. Das heißt zum Beispiel Gemeindeformen, Gottesdienstformen oder auch Gottesdienstzeiten müssen sich eventuell ändern, damit Gott mit seinen Wegen zum Zug kommt. Wenn wir auf dem beharren, was wir meinen, dann verpassen wir vielleicht den Anschluss an Gottes Gedanken und Wege. Und nicht, weil das schon immer so war, und nicht, weil wir vielleicht in der Vergangenheit gute Erfahrungen damit gemacht haben, nicht deshalb ist das automatisch auch Gottes Gedanke heute und jetzt, ist nicht sein Weg, um heute Menschen mit seinem Evangelium zu erreichen. Seine Gedanken und Wege sind oft anders als unsere. Aber es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Denn, und das Dritte, es ist nicht vergeblich. Denn Gottes Wort hat Wirkkraft. Um diese Kraft, sozusagen den Automatismus der Wirkung des Wortes Gottes zu beschreiben, wird in unserem Text ein Bild gebraucht, das wir alle wahrscheinlich seit der Grundschule kennen. Das Bild des Wasserkreislaufs. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, ohne dass er die Erde feuchtet und sie fruchtbar macht und wachsen lässt, genauso soll auch mein Wort sein. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird tun, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Bei uns regnet es ja so viel, dass wir das schon kaum noch merken, welches Phänomen da drin steckt. Regen bringt Wachstum. Viel eindrücklicher erleben das ja Menschen, die in kargen, wüstenden Gegenden leben, also südlich von uns auf dieser Erdkugel. Wenn Regen vom Himmel fällt, dann beginnt es zu grünen und zu sprießen, wo es vorher öde war, ganz automatisch. Neues Leben entsteht, wo vorher nur Steppe und Wüste war. Regen lässt das Getreide auf den Feldern wachsen und Menschen haben wieder Brot zu essen. Immer wenn Regen oder Schnee fällt, hat das Wirkung. Wachstum geschieht. Und genauso unaufhaltsam und in jedem Fall wirkt das Wort Gottes, ob wir es glauben oder nicht. Allerdings oft anders, als wir uns das vorstellen. Aber es wirkt, so wie Regen und Schnee ihre Wirkung entfalten, wenn auch nicht immer direkt dort, wo man es vermutet und wo sie niedergehen. Es geht also nicht um die Frage, ob Gottes Wort wirkt oder nicht. Es wirkt. Es geht um die Frage, ob wir dem Wort Gottes vertrauen und darauf setzen oder nicht. Martin Niemöller, einer der Mitstreiter, auch Ludwig Stahls in der Bekennenden Kirche, Pfarrer damals in Berlin. Martin Niemöller hat in diesem Zusammenhang so formuliert: Wir haben nicht zu fragen, wie viel wir uns zutrauen, sondern wir werden gefragt, ob wir Gottes Wort zutrauen, dass es Gottes Wort ist und tut, was es sagt. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, dass Regen und Schnee keine Wirkung haben. Dann nämlich, wenn man große Schirmen oder Planen aufspannt und so die Wirkkraft des Wassers vom Boden abhält. Ohne Bild gesprochen: Wenn wir uns dem Wort Gottes entziehen, uns ihm nicht aussetzen, das Bibellesen vernachlässigen oder für überflüssig halten, wenn wir meinen, auf Gottesdienst und Predigt verzichten zu können, dann werden wir auch von der Wirkkraft des Wortes Gottes in unserem Leben nichts erfahren. Ein ganz natürlicher Vorgang, denn wie soll Gott zu uns reden? Wie soll uns Gott seine Nähe deutlich machen und seine Gedanken und Wege zeigen, wenn wir ihm keine Chance dazu geben und allein weiterwurschteln? Andererseits wird sich auch ganz natürlich in unserem Leben etwas tun und verändern, wenn wir Gottes Nähe suchen und seinem Wort vertrauen. Auch gegen den Augenschein der Situation, in der wir zurzeit stecken. Gott ist anders. Gott kann anders. Seine Möglichkeiten unterliegen nicht unseren Sachzwängen, sondern übersteigen unsere Vorstellungskraft. Entscheidend ist nicht, dass wir weniger älter und ärmer werden. Das sind unsere Gedanken. Wir müssen nicht verzagen oder resignieren, weil es ist nicht alles vergeblich, denn Gott ist uns nahe. Es ist nicht alles vergeblich, denn Gottes Wege sind anders. Es ist nicht alles vergeblich, denn Gottes Wort hat Wirkkraft. Es lohnt sich, am Glauben festzuhalten. Auch 2013. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.